Die heilige Hildegard von Bingen, eine kurze Biografie. Sie war eine große Frau des Mittelalters, ein helles Gestirn am Himmel abendländischer Geistesgeschichte. Sie wurde 1098 in Bermersheim bei Alzey in Rheinhessen geboren, war das letzte von 10 Kindern und da im Mittelalter der Zehnte, das heißt die Abgabe des zehnten Teils, eine Rolle spielte, wurde Hildegard von ihren Eltern sozusagen als Zehnt dem lieben Gott übergeben. Im Alter von 8 Jahren wurde sie einer Klausnerin zur Ausbildung übergeben, nämlich der Gräfin Jutta von Sponheim, die auf dem Disibodenberg einige Schülerinnen im Lesen und Schreiben, im Singen der Psalmen, in Handarbeit und Musik unterrichtete. Diese Klause der Gräfin entwickelte sich zu einem Benediktinerinnenkloster und nach dem Tod der Meisterin im Jahre 1136 wurde Hildegard einstimmig zur Äbtissin gewählt. 11 Jahre später schon wurde das Kloster auf den Rupertsberg bei Bingen verlegt. Schon im Kindesalter machte sich bei Hildegard die Gabe der Schau bemerkbar, die sich bald zu einem visionären Zustand entwickelte, der jedoch keine ekstatischen Züge annahm. Sie empfing ihre Schauung im wachen Zustand. Als Wibert von Gambloux Hildegard um eine ausführliche Beschreibung ihres Charismas bat, gab die 77-jährige Seherin vom Rhein dem Mönch folgende Auskunft: Ich sehe diese Dinge nicht mit den äußeren Augen und höre sie nicht mit den äußeren Ohren. Ich sehe sie vielmehr einzig in meiner Seele. Mit offenem leiblichen Augen, so dass ich niemals die Bewusstlosigkeit einer Ekstase erleide, sondern wachend schaue ich dies bei Tag und bei Nacht. Das Licht, das ich schaue, es ist nicht an den Raum gebunden. Es ist viel, viel lichter als eine Wolke, die die Sonne in sich trägt. Die Seherin sollte zur Prophetin werden und sie erhielt von Gott einen konkreten Auftrag. Schreib, was du siehst und hörst. Tu kund die Wunder, die du erfahren. Schreib sie auf und sprich. Hildegard erschrak zutiefst und wollte sich scheu zurückhalten. Sie hatte nicht die harte Natur eines Johannes des Täufers. Gott zwang sie aufs Krankenlager. Sie war wie gelähmt. Und erst als sie anfing zu schreiben, wurde sie wieder gesund. Nun erkannte sie den Willen Gottes und schrieb in den folgenden 10 Jahren ihr erstes Werk Civias, Wisse die Wege. In einer gewaltigen Schau werden die Dimensionen und Hintergründe der Schöpfung und der Erlösung aufgerollt. Kein geringerer als Papst Eugen III. Las 1147 auf einer Synode in Trier vor versammelten Kardinälen, Bischöfen und Theologen aus der Civias vor, nachdem er vorher die Sehergabe Hildegards durch eine Kommission hatte prüfen lassen. So wurde ihre Gabe der Schau von höchster Stelle sanktioniert und Hildegard als die deutsche Mystikerin im gesamten Abendland berühmt und angesehen. Das war jetzt eine kurze Biografie und eine kurze Anleitung und nun bitten wir Herrn Professor Türkow um das Wort.
Lieber Herr Jakobsche, lieber Herr Gießler, meine verehrten Damen und Herren, gestatten Sie mir den Vortrag so zu beginnen, als einstmals an den Universitäten die Vorlesungen begonnen haben. Es war das die Zeit, wo die Universitäten noch Stätten der Bildung gewesen sind. Sind es leider nicht mehr, es ist traurig, sind bloß noch Ausbildungsanstalten. Die Universität des Abendlandes ist ja aus der Kirche hervorgegangen. Benediktinische Klosterschulen waren Vorbild. Viele historische Universitäten sind Stiftungen der Kirche. Auch die Universität Basel wurde 1460 von Papst Pius II. Gestiftet. Und damals haben die Vorlesungen folgendermaßen begonnen: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Es ist das ganz einfach eine historische Tatsache. Es hat keinen Sinn, darüber zu erörtern, ob eine historische Tatsache existiere oder nicht, beziehungsweise ob eine Tatsache existiere oder nicht. Das ist sinnlos, es ist so gewesen. Es ist nicht mehr so, und das wirft ja offensichtlich Probleme auf. Die Wissenschaft ist das Höchste geworden. Es wird nicht mehr im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes geforscht, gelehrt und gelernt, sondern eben im Namen der Wissenschaft. Und wenn die Wissenschaft das Höchste ist, dann hat sich der Mensch an die höchste Stelle gestellt. Denn die Wissenschaft ist ja Gegenstand des Menschen. Also heißt das, alte erste Sünde, Sünde des Hochmutes. Und die Folgen zeichnen sich in dieser Art von Wissenschaft, wie wir sie heute betreiben, ja sehr deutlich ab. Ganz anders sieht die Wissenschaft der heiligen Hildegard von Bingen aus. Ihr Standpunkt war der Standpunkt, wo sie unmittelbar eben Gott gegenüber gestanden ist, wo sie von dem Ort auf der Erde, wo sie gelebt hat, mit den Augen des Geistes die Schöpfung sehen konnte. Wir sind ja mit der modernen Naturwissenschaft, und der Herr Jakubsche hat ja gesagt, ich bin ein Vertreter dieser modernen Naturwissenschaft als Professor für physikalische Chemie, sind wir ja auch in die Schöpfung eingedrungen. Aber was haben wir dabei eigentlich gemacht? Am besten stelle ich die moderne Naturwissenschaft und die heilige Hildegard von Bingen mit einem Vergleich dar. Es fällt mir da die Novelle von Hermann Hesse ein, sie heißt Siddhartha. Er schildert da einen Brahmanensohn, der Mönch geworden ist in Indien. Und er lebte als Mönch und kehrt dann nach 2 Jahrzehnten wieder in die Welt zurück, kommt in eine Stadt und sieht, dass Menschen am Straßenrande stehen und fragt, was ist jetzt hier? Kommt hier jemand durch? Und die Menschen sagen, ja, die Königin kommt durch, die Kamala. Er bleibt auch stehen und sieht sie durchziehen mit ihrem Tross und hat die Ansicht, er müsse sie kennenlernen. Und versucht vorzukommen bei Hof und wird natürlich immer wieder abgewiesen. Aber letztlich erfährt die Kamala von diesem immer wiederkehrenden Nachfragen und sagt, ja, lass den Mann einmal vor. Und der wird vorgelassen. Und die Kamala fragt den Siddhartha, warum willst du zu mir? Und der Siddhartha sagt ganz einfach und schlicht, weil ich dich liebe. Die Kamala sagt, ja, das freut mich, ist ja schön, aber was möchtest du? Ja, ich möchte dir dienen. Aha, ja, was kannst du? Was weißt du, was kannst du, wenn du mir dienen willst? Dann sagt der Siddhartha, also ich kann warten, ich kann fasten, ich kann dürsten. Dann sagt die Kamala, ja, das ist ja schön, wenn du das alles kannst, aber wenn du mir dienen willst, dann müsstest du rechnen können, dann müsstest du schreiben können, dann müsstest du lesen können. Dann sagt der Siddhartha, ja, das kann ich natürlich auch. Wenn die Hildegard heute kommen würde in die Wissenschaftsszene, gäbe es eine vergleichbare Situation. Sagen wir, die Wissenschaftler würden sie fragen, ja, was weißt du, was kannst du? Du willst also hier Wissenschaft dozieren. Die heilige Hildegard würde sagen, ja, ich weiß den tieferen Grund für die Gestalt des Schwanes. Ach so, ja, und ich weiß dann noch die Hintergründe für die Gestalt des Amethysts. Und die Wissenschaftler würden sagen, das ist ja alles sehr schön, aber weißt du müsstest Differentialgleichungen lösen können. Du müsstest das Periodensystem der Elemente kennen. Du müsstest Reaktionskinetik kennen. Dann würde die heilige Hildegard sagen, ja, das kann ich natürlich auch. Es weist das auf etwas hin. Nämlich, dass in einem Fall wird etwas gefordert, das eigentlich Oberfläche ist. Und es ist nun tatsächlich so, die moderne Naturwissenschaft, die Physik ist die Oberfläche der Metaphysik. Wir bewegen uns bloß auf der Oberfläche mit der modernen Naturwissenschaft. Auf der Oberfläche einer geistigen Dimension, die allerdings in Hinsicht auf das, was man das Machen können nennt, oder auf Neudeutsch oder Denglisch könnte man der Sprache sagen, das Know-how, was das anbelangt, da ist es außerordentlich wirksam und mächtig. Wir können Maschinen bauen, aber die sind alle nur an der Oberfläche. In die Tiefe kommen wir damit nicht, in die Tiefe der geistigen Dimensionen. Wir könnten sagen, in die Wesenheiten des Lebendigen hinein. Und um das geht es ja schließlich. Die ganze moderne Naturwissenschaft beherrscht nur jene Bereiche, die nicht lebendig sind. Es wird allerdings heute im Bereich der materialistischen Betrachtung der Welt immer wieder behauptet, das Leben sei ja schließlich nichts anderes als eine Summe von Chemie und Physik. Da würde die heilige Hildegard lächeln und sagen, ja natürlich, das begreife ich, wenn man nichts anderes tut, das ganze Leben lang, als mit physikalisch-chemischen Messgeräten messen. Und was findet ihr denn eigentlich dabei heraus bei euren Messungen mit physikalisch-chemischen Geräten? Ja, physikalisch-chemische Größen findet ihr doch, nicht? Erwartet ihr, dass ihr etwas anderes findet? Ist ja begreiflich. Jetzt dürft ihr aber einen Fehler nicht begehen, meine lieben Freunde. Weil ihr nun ein Leben lang mit physikalisch-chemischen Geräten immer physikalisch-chemische Größen gefunden habt, dürft ihr nicht behaupten, es gäbe deshalb nichts anderes als Physik und Chemie. Das ist ein gewaltiger Irrtum. Und das ist der Irrtum, dem die moderne Naturwissenschaft verfallen ist. Allerdings, und das müssen wir jetzt sehen, und deshalb halten wir jetzt auch diesen Vortrag, es wird immer mehr eingesehen, dass es doch nicht ausreicht. Dass es Dimensionen gibt, die mit Physik und Chemie, das heißt mit Messen und Berechnen, nicht zu erfassen sind. Eben die Dimensionen des Lebendigen. Und das ist mitunter ein Grund, warum die heilige Hildegard immer mehr Mode wird, wenn ich so sagen darf. Gott bewahre sie davor, dass sie so ein Modeartikel wird. Zum Beispiel musste ich kürzlich auch hören, dass die New Age-Bewegung die katholischen Mystiker herbeizieht, um ihre Betrachtungen zu begründen, unter anderem auf die heilige Hildegard von Bingen. Eben weil ja diese New Age-Bewegung auch merkt, dass der Materialismus am Ende ist, dass das Wesen der Welt nicht mess- und nicht berechenbar ist. Was ich jetzt hier bei diesem Vortrag tun möchte, ist eine Übersicht über die Betrachtungsweise der heiligen Hildegard von Bingen in Hinsicht auf die Schöpfung. Es gibt ja Spezialisten, die ihr Werk untersucht haben. Das bin ich ganz und gar nicht. Ich kann also auf Einzelheiten nicht eingehen, weil ich das zu wenig studiert habe. Was ich aber tun möchte, ist das Ganze darstellen, indem ich eben die moderne Naturwissenschaft dem Schauen, den Visionen der heiligen Hildegard von Bingen gegenüberstelle. Das Ganze. Und man könnte fast Folgendes sagen. Die heilige Hildegard sieht eben das Ganze. Die moderne Naturwissenschaft sieht nur einen kleinen Teil der Schöpfung, nämlich den sinnlich wahrnehmbaren Teil. Und vom sinnlich wahrnehmbaren Teil erst nur jenen Teil des sinnlich wahrnehmbaren, der berechenbar und messbar ist. Also eigentlich einen ganz kleinen Ausschnitt aus der Wirklichkeit. Die heilige Hildegard sieht aber das Ganze. Und vor allen Dingen sieht sie die riesigen Bereiche der geistigen Welt, aus der ja die materielle Welt hervorgegangen ist. Der Materialismus hatte den Spieß umgedreht, indem er behauptet, der Geist sei eine Folge der Materie. Primat der Materie wird das genannt. Also das Gehirn, das Gehirn wäre Produzent des Geistes. In Wirklichkeit ist das Gehirn Instrument des Geistes. Und das ist mitunter auch etwas, was die heilige Hildegard in ihren Visionen zur Darstellung bringt. Dass wir uns niemals einbilden dürfen, dass unser Körper die geistigen Dimensionen produziert, sondern dass umgekehrt unser Körper Instrument der geistigen Dimensionen ist. Dass die Geistseele des Menschen eben unsterblich ist, dass das Wesentliche ist. Und sie weist auch immer wieder darauf hin, dass das Entscheidende, das einem Christenmenschen aufgetragen ist, darin besteht, dass er hilft, Seelen zu retten, dass er hilft, seinen Mitmenschen hilft, um es ganz einfach auszudrücken, in den Himmel zu kommen. Dass das Entscheidende ist und dass das alles andere weniger wichtig ist. Sie zeigt auch, dass das Diesseits nicht unwesentlich ist, denn der Herr ist ja Mensch geworden und hat die Bedeutung des Diesseits durch seine Menschwerdung zum Ausdruck gebracht. Aber ist nicht alles. Er hat ja auch gezeigt, dass der Tod das Diesseitige beendet, aber dass das Ganze nicht zu Ende ist, indem er ja in seiner Auferstehung uns vorausgegangen ist und uns ja versprochen hat, dass wir alle in ihm auferstehen werden, und zwar in einem verklärten Leib, in verklärter Materie. Und von solch verklärter Materie ist bei der heiligen Hildegard auch sehr oft die Rede, dass es außer der Materie, die wir jetzt kennen, die begreifbar ist, die wir angreifen, anfassen können, eine Materie gibt, die über dieser steht, die aber auch Materie ist, die also die Möglichkeit hat, eben das Geistig-Seelische zu beinhalten in einem Körper, der dann aus verklärter Materie besteht. Es ist uns als Christen versprochen, dass wir in der Auferstehung eben einem verklärten Leib tragen werden. Es ist ganz sicher so, dass die Materie dann nicht mehr die ist, die wir mit unseren physikalisch-chemischen Geräten messen. Es wird vermutlich auch ein Periodensystem der Elemente geben, aber das wird eben anders sein. Die Qualitäten sind eben nicht mehr dieselben. Und etwas, was die heilige Hildegard bei ihren Betrachtungen auch immer wieder zeigt, ist, dass schon die Qualität der nicht lebendigen Materie ein großes Geheimnis ist. Und wenn sie jetzt heute der modernen Naturwissenschaft gegenüberstehen würde, würde sie sagen, ja eben, was ihr da bringt, das ist eigentlich alles Äußerlichkeit. Das sind alles Quantitäten, aber doch keine Qualitäten. Sind alles Messbarkeiten, Berechenbarkeiten, aber sind keine Wesenheiten der Dinge. Das Wesen der Materie könnt ihr mit eurer modernen Naturwissenschaft, mit allen euren Messgeräten nicht erfassen. Zum Beispiel das Wasserige des Wassers, das Diamantene des Diamanten, das Brotige des Brotes oder das Goldene des Goldes könnt ihr nicht erfassen, könnt nicht sagen, was das Goldene des Goldes ist. Vielleicht würde sie den uneinsichtigen Chemikern das mit einem Vergleich beibringen wollen, indem sie sagt, stellt euch einmal das Gespräch vor zwischen einem neugierigen Schüler und dem Chemielehrer. Jetzt sagt also der Schüler, Herr Lehrer, aus was besteht denn Gold? Dann würde der Chemielehrer dem Schüler sagen, ja, das musst du ja wissen, Fritzli, aus Goldatomen. Ja, jetzt der Fritzli ist aber hartnäckig und fragt weiter, ja, aus was besteht denn das Goldatom, Herr Lehrer? Dann sagt der Lehrer, auch das musst du wissen, aus Protonen, aus Neutronen und aus Elektronen. Aha, ja, aber Herr Lehrer, besteht denn das Goldatom aus Gold? Und das ist jetzt die Gretchenfrage der modernen Naturwissenschaft, so könnte man sie nennen. Ich warte, dass das Gretchen fragt ja im Faust, Heinrich, wie hältst du es mit der Religion? Und der Faust, der typische Naturwissenschaftler, weicht aus, lesen Sie das nach bei Goethes Faust, er will da nichts dazu sagen. Das Goldatom besteht nicht aus Gold, sondern es besteht aus Protonen, aus Neutronen, Elektronen und ein paar Elementarteilchen mehr, aber nicht aus Gold. Zeigt hier, dass das Wesen nicht erfasst wird mit der messenden Naturwissenschaft, mit der berechnenden. Sie bleibt nur auf der Oberfläche. Man könnte sagen, die moderne Physik ist die Oberfläche der Metaphysik, das, was in die Tiefe geht. Und der heiligen Hildegard geht es eben um das Ganze, um die ganze Welt, um die geistig-seelische Welt und um das Diesseitige. Oder wenn wir es mit alten Begriffen zum Ausdruck bringen, es geht der heiligen Hildegard um den dreifaltigen Gott in der ganz großen Wirklichkeit der Welt und um die Erzengel, um die Engel, um die Verstorbenen. Das ist ja die ganze Welt und das, was wir hier sehen, ist nur noch ein kleiner Teil davon. Der weitaus größte Teil der Menschheit lebt ja im Jenseits. Der heiligen Hildegard ging es um das Ganze. Und wir können das Diesseits nur verstehen, wenn wir das Ganze mit einschließen. Das heißt, wenn wir eben die geistig-seelische Welt mit betrachten, sonst können wir das nicht verstehen, sonst sind wir elendiglich an der Oberfläche und glauben doch, das Ganze zu sehen, weil ja die Oberfläche so groß ist. Aber mag sie noch so groß sein, wenn wir an der Oberfläche bleiben, erkennen wir eben die Tiefe nicht. Und was sie eben auch noch mit einschließt, das ist der andere Pol der Welt. Der Pol des Bösen, nicht nur den Himmel, auch die Hölle. Dass es eben auch die Dämonen gibt, die da wirken. Und dass die Erde eben ein Ort ist, wo den Dämonen erlaubt ist zu wirken, dass es ein Ort des Kampfes, der Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse ist, die sich in der Materie, die ein Produkt des Geistes ist, sich abspielt. Dass das Gehirn, oder besser gesagt der ganze Körper, Instrument des Geistes ist, das war für die heilige Hildegard eine absolute Selbstverständlichkeit. Die Gestaltheit der Natur nämlich. Die Gestalten der Natur, die hat sie beschäftigt. Die Gestalten der lebendigen und der nicht lebendigen Natur, das waren die Gegenstände ihrer Betrachtung. In der modernen Naturwissenschaft ist die Gestalt sozusagen gegenstandslos geworden. Sie ist ein Zufallsprodukt, meine Damen und Herren. Sie sehen alle zufällig so aus, wie sie aussehen. Alle. Es ist Zufall und Notwendigkeit, behauptet der Materialismus. Notwendigkeit sei bloß die physikalisch-chemische Gesetzmäßigkeit. Und alles andere ist Zufall. Dass diese Betrachtung ad absurdum führt, kann leicht gezeigt werden. Ich will es auch gerne tun. Zum Beispiel kann leicht gezeigt werden, jetzt mit den Betrachtungen der modernen Naturwissenschaft in Hinsicht auf die Weisheit der heiligen Hildegard von Bingen, dass das Gehirn ja niemals Produzent des Geistes sein kann, sondern Instrument des Geistes. Sie macht einen Vergleich mit einem Musikinstrument. Nehmen wir ein modernes Instrument, das Klavier. Ja, das Klavier ist ja nicht Produzent der Musik, sondern Instrument der Musik. Die Musik ist etwas rein Geistiges und auf dem Klavier kann ich das rein Geistige sinnlich wahrnehmbar machen. Ich kann sie hörbar machen, die Musik. Aber die Musik an sich bedarf des Instrumentes, damit sie sinnlich wahrnehmbar wird. Sie wissen ja, dass zum Beispiel, nehmen wir das Klavier. Auf einem bestimmten Klavier kann ich alles spielen. Gibt nicht extra Klaviere für Bach, für Beethoven, für Schubert oder für diesen Lärm, den man heute Musik nennt, Rock, nicht? Das können alles spielen, weil es eben Instrument ist. Und es ist auch so, dass der Bauplan aller Klaviere ist etwa gleich. Es gibt bessere und schlechtere, teurere und billigere. Aber jeder weiß, dass ein guter Pianist auf einem schlechteren Klavier besser spielen kann als ein schlechter Pianist auf einem guten Klavier. Weiß ja auch jeder. Ich sage das jetzt aus einem ganz bestimmten Grund. Schauen Sie das Gehirn der Menschen. Das haben die Anatomen bis ins Letzte untersucht. Die Gehirne der Menschen gleichen einander sehr. Und nichts unterscheidet sich so sehr voneinander wie die Menschengeister. Das sind die größten Unterschiede. Ist der Unterschied viel größer als zwischen, jetzt rein körperlich gesehen, einer Ameise und einem Elefanten. Die Geister der Menschen, die unterscheiden sich so gewaltig. Es gibt solche, die sich ähnlich sind, aber die Unterschiede im Ganzen gesehen sind gewaltig. Und doch, alle haben etwa das gleiche Gehirn. Ja, was heißt jetzt das? Wenn das Gehirn Instrument des Geistes wäre, dann müssten sich doch die Gehirne auch so gewaltig unterscheiden. Nehmen wir jetzt ein Genie im Bereich der Physik und einen normalen Physiker, ich. Nehmen wir Einstein und ich. Ja, wenn nun das Gehirn Produzent des Geistes wäre, da müsste ja dem Einstein sein Gehirn von hier bis Augsburg reichen. Und meines können Sie ja unter meiner Glatze abschätzen. Nicht? Das ist eine normale Größe, 1500 Gramm. Nicht? Ist eben Instrument. Und es ist so, dass ein großer Geist auf einem kleineren Gehirn besser spielen kann als ein kleiner Geist auf einem großen Gehirn. Es hängt eben nicht vom Instrument ab, sondern es hängt vom Geist ab. Und das ist übrigens auch etwas sehr Wichtiges, wo die heilige Hildegard auch darauf anspricht. Die sogenannten geistig Behinderten, wie wir sie heute nennen, hat man früher nicht gesagt. Man hat ihnen früher Narren gesagt. Und das Wort Narr kommt übrigens vom lateinischen narrare und das heißt erzählen. Das sind eben solche gewesen, die haben erzählt und haben keine Hemmungen gehabt, haben gerade das so gesagt, wie es eben der Tatsache entsprach. Und Sie wissen, es hat große Fürstenhäuser gegeben, die haben sich ihren Hofnarren, haben sich geleistet. Ihm war es erlaubt, die Wahrheit zu sagen. Heißt ja, Kinder und Narren sagen die Wahrheit. Die heilige Hildegard macht in dieser Hinsicht darauf aufmerksam, dass wir sehr vorsichtig sein müssen, wenn wir von einem Menschen sprechen, der einen minderwertigen Geist hat oder wie wir heute sagen, geistig behindert ist. Das ist verkehrt betrachtet. Es kann durchaus sein, dass bei diesem geistig Behinderten ein großer Geist verborgen ist und das Instrument ist schlecht. sein Gehirn ist gestört. Wir können ja auch feststellen, dass große Geister ganz plötzlich sich nicht mehr äußern können. Eben wie ein ganz gewaltiger Pianist kann auf einem Klavier, das defekt und gestört ist, nicht mehr spielen, geht nicht mehr. Es gibt ja viele Beispiele in der Geistesgeschichte. Nehmen Sie Nietzsche, den gewaltigen, sprachbegabten Geist, und plötzlich war Schluss. Sein Gehirn war defekt. Es war eben paralysiert durch Syphilis. Es darf nicht von geistig Behinderten gesprochen werden. Es müsste eben bedacht werden, dass das Instrument defekt ist. Und es steht uns deshalb nicht zu, diese geistig Behinderten abzuschieben, wegzuschieben. Sie sind manchmal vielleicht weiser als mancher, der meint, intelligent und klug zu sein. Ich erinnere mich hier an eine sehr schöne Geschichte von einem Hausvater, der sich eben mit solchen geistig Behinderten beschäftigt, hat einen Bauernbetrieb. Und da stellt er eines Morgens fest, wie einer seinem eben sogenannt geistig behinderten Mitarbeitern da draußen steht auf dem Hof und eine Kuh steht ihm voll auf dem Fuß. Und er bleibt so stehen. Die Kuh bleibt voll stehen und der andere bleibt ruhig. Dann ruft er ihn an, hey, treib doch die Kuh weg, der bleibt stehen. Und dann geht er hin und schiebt die Kuh weg, nicht? Die geht, rollt sich weg. Und dann sagt er zu ihm, du, es macht doch auch etwas. Hättest doch die Kuh wegstoßen können. Dann sagt er, weißt du, das kann jeder Kuh passieren. Das ist doch weise, ne? Das kann nicht jeder Kuh alles passieren. Und die Weisheit, die darin steckt, ist noch das Dulden, das Leiden eben zu dulden, was ja zutiefst christlich ist. Also, das Gehirn ist Instrument des Geistes, die Geistseele, die lebt weiter nach dem Tod. Und das hat auch die heilige Hildegard eben gesehen mit den Augen des Herzens, mit den Augen der Seele. Heute ist das, was der heiligen Hildegard eben sehr bedeutungsvoll gewesen ist, die Gestalt der Schöpfung, der Reichtum an Gestalten. Und schauen Sie, was geschieht mit den Gestalten. Sie werden täglich mehr und mehr zerstört, werden künstliche Gestalten gebaut, Maschinen mit allen möglichen Auswüchsen. Die Gestalt war ihr wesentlich. Und sie hat eben in den Gestalten der Geschöpfe Kräfte gesehen und auch Hilfskräfte, Heilkräfte. Sie hat eben gesehen, dass es das Mausige der Maus gibt und das Elefantene des Elefanten und das Quarzige des Quarzes und so weiter, dass das Eigenschaften sind, die über all diesen Eigenschaften stehen, die heute durch die moderne Naturwissenschaft in den Vordergrund gerückt wurden, viel bedeutungsvoller sind. Zum Beispiel, wenn heute darüber gesprochen wird, dass das Rosige der Rose doch eine Bedeutung hat. Oder das Orchideige der Orchidee, was es da alles für fantastische Formen gibt. Und die moderne Naturwissenschaft hat keine Ahnung. Sie kann nur immer wieder sagen, Zufall. Ich möchte dann dazu noch etwas sagen zu diesem Zufall. Aber diese Gestalten sind für die heilige Hildegard von so tiefer Bedeutung, dass zum Beispiel die Bedeutung der Gestaltetheiten der modernen Physik verschwinden daneben. Wenn wir heute von Kraftfeldern sprechen, wird ja sehr oft von Kraftfeldern gesprochen, von elektromagnetischen Feldern, von Gravitationsfeldern sind auch Gestalten. Können differenziell kausal dargestellt werden. Es gibt Differentialgleichungen für die Gestalten der Chemie und Physik. Sind eben Berechenbarkeiten. Die Gestalten der Chemie und Physik sind berechenbar, aber die Gestalten des Lebens sind unberechenbar. Es gibt keine Differentialgleichungen zur Berechnung einer Lebensgestalt. Die heilige Hildegard hat die geschaut und es ist durchaus möglich, dass wir das auch könnten, wenn wir uns nur damit beschäftigen würden. Aber jetzt lehren Sie das einmal an einer Universität und schauen Sie die Reaktion an. also im besten Fall wird mitleidig gelächelt, weil eben so intensiv und fest daran geglaubt wird, dass die Lebensformen letztlich nichts anderes seien als ein Produkt von physikalisch-chemischen Prozessen und Zufallsprozessen. Mein verehrter Kollege Walter Heitler, er ist einer der Begründer der modernen Physik. Sein Name steht bei der Quantenchemie in einer wichtigen Gleichung. Es ist die London-Heitler-Wechselwirkung bei der chemischen Bindung. Und der hat einmal mit einem Kollegen ein Gespräch geführt, der die Zufallstheorie verteidigen wollte. Er wollte verteidigen, dass alles Zufall ist, wie es die Lebewesen uns entgegentreten. Sie könnten gerade so gut anders sein, als sie sind. Das könnten sie natürlich. Die Naturgesetze sind nicht stringent, sie sind kontingent. Gott hätte gerade so gut eine andere Schöpfung schaffen können, als er sie geschaffen hat. Aber die heilige Hildegard hat gezeigt, dass diese Schöpfungsgeschichte eine ganz besondere Geschichte ist. Ja, was für eine denn? Eine Liebesgeschichte, meine Damen und Herren. Die Schöpfungsgeschichte ist die Liebesgeschichte zwischen Gott und den Menschen. Allerdings eine gebrochene Liebesgeschichte, durch die Erbsünde gebrochen und dann aber wieder geheilt. Eben, man könnte eigentlich sagen, geheiligt, heilen und heiligen hängt ja eng damit zusammen. Und ein Arzt muss eigentlich heilen und nicht bloß reparieren oder kurieren. Und zum Heilen bedarf es eben eines heiligen Zustandes. Der Arzt müsste eben im Zustand der Heiligkeit wirken. Das hat die heilige Hildegard auch immer zum Ausdruck gebracht, dass der Zustand der Heiligkeit beim Kranken und beim Arzt eine ganz entscheidende Größe ist. Das heißt eigentlich, der Zustand wahrnehmen oder den Zustand ernst nehmen, der zu Beginn der Schöpfung vorlag, bevor der Sünde vorlag. Das würde dann in den Zustand der Heiligung führen. Nun kommen wir zurück zum Walter Heitler. Er hatte ein Gespräch mit einem Kollegen, das war ein verbissener Materialist, Zufall und Notwendigkeit, und macht folgendes Gespräch mit ihm. Ja, also Herr Kollege, Sie meinen, die Welt sei ein Zufallsprodukt. Ja, also zum Beispiel die Gestalt der Tiere und ihre Gestalt und so weiter sei alles Zufall. Ja, ja, sicher, es gibt keine andere Möglichkeit, Quantenphysik und so weiter, Wahrscheinlichkeitsrechnung. Hat dann vielleicht noch eine Zwischenbemerkung gemacht, hat gesagt, ja Herr Kollege, nach Ihrer Theorie könnten Sie doch dann gerade so gut Eselsohren haben. Nicht? Wäre durchaus möglich. Und als der Kollege dann böse wurde, hat er gesagt, ja, wissen Sie, es ist damit nichts gegen die Esel gesagt. Ich möchte das also ganz deutlich betonen, übrigens eben auch das Eselige der Esel, das Ochsige der Ochsen hatte bei der heiligen Hildegard alles seinen Grund, und ihre Rezepte, die sie gibt, nehmen immer Bezug auf diese Gestaltetheiten der Schöpfung. Nun also, Walter Heitler sagt weiter, gut, dann sind Sie aber auch ein Zufallsprodukt, Herr Kollege. Muss er zugeben, ja, muss sich opfern für die Wissenschaft, ja. Ja, dann ist aber auch Ihr Gehirn ein Zufallsprodukt. Ja, natürlich, ja. Jetzt ist aber doch Ihr Geist ein Produkt des Gehirns. Das ist Materialismus, muss er sagen, ja. Ja, dann ist doch aber Ihre Zufallstheorie ist ein Produkt dieses Geistes, der ein Zufallsprodukt ist. Muss er wieder sagen, ja, aber es wird ihm sicher immer mulmiger. Denn jetzt kommt die entscheidende Feststellung. Das heißt dann aber, dass wenn Ihr Geist ein Zufallsprodukt ist, das daraus folgt, causa aequat effectum, dann ist die Zufallstheorie auch ein Zufall. Dann muss er sagen, ja, und hat sich dann gewehrt, wie eben die Dialektiker das machen. Die letzte Phase noch, indem er erwidert hat, was aber nicht ausschließt, dass die Zufallstheorie zufällig richtig ist. Das stimmt. Kann man nichts dagegen sagen. Also, für die heilige Hildegard hat es diesen Zufall überhaupt nicht gegeben. Wenn eben etwas geschah, auch zu jener Zeit hat man eben von Zufall gesprochen, so war es für die heilige Hildegard ein Zufallen aus dem Wirkungsbereich Gottes. Es ist dann einem etwas zugefallen. Aber dass irgendetwas geschieht, ohne dass Gott es gewollt hat, das gab es bei der heiligen Hildegard nicht. Aber schauen Sie die moderne Naturwissenschaft an. Die ganze Statistik beruht ja auf der Wahrscheinlichkeitsrechnung, wo der mathematische Zufall eine so große Rolle spielt. Das ist die ganze Atomistik. Was würde sie dazu sagen, die heilige Hildegard, zur Atomistik? Hat es ja damals noch nicht gegeben. Allerdings, es ist zu sagen, im klassischen Altertum gab es bereits Atomisten, Demokrit und Leukipp, also im 5. Jahrhundert vor Christus, Zeitalter des Perikles. Demokrit kannte die Atome. Und es ist interessant zu sehen, dass immer in jenen Epochen, wo die Atomistik, also die Erklärung der Welt als kleinsten Teilchen, dass diese Atomistik immer die Tendenz zum Atheismus gehabt hat. Und die heutige moderne Naturwissenschaft ist ja in der Tendenz tatsächlich atheistisch. Alle atheistischen Ideologien beziehen ihre Kraft und ihre Beweisführung aus der modernen Naturwissenschaft, aus der Atomistik, dessen müssen wir uns ganz bewusst sein. Das ist hochinteressant, nicht, dass das immer so gewesen ist. Zum Beispiel die Stoa, die ja auch Gott abgelehnt hat. Der Atomismus herbeigezogen wurde, um die Welt ohne Gott zu erklären, indem man sich die Welt zusammengesetzt dachte, als kleinsten Teilchen, die eben durch eine bestimmte Zusammensetzung das dann ergeben, was wir hier sehen und erleben. Da gibt es ja das berühmte Lehrgedicht, De Rerum Natura von Lucrez, mit diesem, ein Römer, der Bezug nimmt auf den Hellenismus, mit diesem De Rerum Natura, also über die Natur der Dinge, beweist er, dass der Mensch sich vor dem Tod nicht fürchten muss, weil eben es keine Geistseele gibt, die nach dem Tod zur Rechenschaft gezogen werden kann. Der Atomismus hatte immer eine Tendenz zum Atheismus. Nicht, dass es unbedingt sein muss. Es gibt sehr viele Atomphysiker, die sind tiefgläubig und religiös. Aber es war immer eine Tendenz dabei zu finden zum Atheismus, wenn Atomismus da war. Wenn also die Zerlegung der Welt in kleinste Teilchen stattgefunden hat. Und das war gerade das gegenteilige Denken der heiligen Hildegard. Die heilige Hildegard hat eben katholisch gedacht. Und was heißt jetzt katholisch? Katholikos, griechisch, heißt das Gesamte, das Allgemeine, das Umfassende. Sie hat eben umfassend gedacht. Und so könnte man sagen, eigentlich müsste die Naturwissenschaft im Sinne der heiligen Hildegard katholisch werden. Also wir wollen das jetzt nicht falsch verstehen, nicht? Und doch liegt etwas Wahres darin. Sie muss umfassend werden, ganzheitlich werden. Sie darf sich nicht bloß auf der Oberfläche der Dinge bewegen, wie sie es heute macht, und bloß die Quantitäten erfassen und die Qualitäten in den Tiefen, die sie für unergründbar oder dann irgendeiner Zufallsnotwendigkeitstheorie aussetzt, versinken lassen. Also im Sinne, im tiefsten Sinne des Wortes katholisch müsste die Naturwissenschaft werden. Man könnte sagen, es wäre dann eben im Sinne der heiligen Hildegard von Bingen. Und da sehen wir es sofort wieder eine Gefahr, die heute auftaucht bei New Age. Die spricht ja auch von Ganzheitlichkeit. Der Begriff ganzheitliche Medizin ist ja schon missbraucht worden im Bereich der New Age Ideologen. Und ich habe ja schon gesagt, die heilige Hildegard wird herbeizitiert, der Johannes vom Kreuz, die Teresa von Avila und so weiter, die großen christlichen Mystiker werden herbeizitiert. Natürlich nur das wird dann gesagt, was in die New Age Bewegung hineinpasst, was niemals dann dazu gehört, ist das Kreuz. Wenn Sie die prüfende Frage stellen wollen bei einem Vertreter von New Age, wie haltet ihr es mit dem Kreuz, wird abgelehnt. Sie wollen Liebe ohne Leiden. Also das ganzheitliche Betrachten, das wäre bei der heiligen Hildegard das Entscheidende. Und wenn die heilige Hildegard heute vor die Atomphysiker treten würde, also das ganzheitliche Betrachten, das wäre bei der heiligen Hildegard das Entscheidende. Und wenn die heilige Hildegard heute vor die Atomphysiker treten würde, und die Atomphysiker würden sagen, ja, wir können mit unseren Atomen ja die Phänomene, die Erscheinungen, die Ganzheiten erklären, dann würde sie wahrscheinlich die Augen schließen. Das Wort Mystiker kommt ja vom griechischen Wort Myein, und das heißt die Augen schließen. Oder gemeint ist eben mit Myein, mit dem Herzen schauen. Und sie würde sagen, nein, ihr dreht den Spieß um, verkehrt. Ihr könnt nicht mit euren Atomen die Phänomene, die Erscheinungen, die Ganzheiten erklären, sondern aus den Ganzheiten habt ihr euch eure Atome gedacht. Und das kann man ganz klipp und klar zeigen. Zum Beispiel ist, nehmen wir einen Fall, der immer sehr oft im Chemieunterricht so vorgebracht wird, in den ersten paar Stunden schon, das Kochsalz. Eben das Salzige des Salzes. Bei Hildegard etwas ganz Wesentliches. Und sie kennt auch verschiedene Salzigkeiten. Heißt es, ja, Kochsalz besteht aus Chlor und aus Natrium. Und das Chlor besteht aus Chloratomen und das Natrium besteht aus Natriumatomen. Schon das ist falsch. Kochsalz besteht nicht aus Chlor und Natrium und Wasser besteht nicht aus Wasserstoff und Sauerstoff. Ist schon falsch gesagt, das würde die heilige Hildegard auch sofort sagen, nein, Wasser besteht nicht aus Wasserstoff und Sauerstoff. Wasser besteht aus Wasser. Das ist die Wesenheit des Wassers, ist das Wasser selbst. Und das Salz besteht aus Salz und nicht aus Chlor und aus Natrium. Ihr müsst sagen, wenn man Salz ganz bestimmten Prozessen unterwirft, nämlich den Analysenprozessen der modernen Chemie, dann entsteht bei der Analyse Chlor und Natrium. Aber nicht das Salz besteht aus Chlor und Natrium, das besteht aus Salz. Und das ist ein grundsätzlicher, abgründig tiefer Denkfehler, der heute in der modernen Naturwissenschaft besteht, dass man glaubt, das Ganze bestehe aus den Teilen. Das ist verkehrt. Das Wasser besteht nicht aus Wasserstoff und Sauerstoff. Die Formel H2O, die hat ja unglaubliches Unglück gebracht. Sie sehen, was ist aus unserem wunderbaren Wasser geworden, das nichts anderes sei als H2O. Wo ist es, dieses schöne Wasser? Bald werden wir es nicht mehr haben, weil wir mit dieser völlig falschen Betrachtungsweise, mit dieser zersetzenden statt ganzheitlichen Betrachtungsweise das Wasser zerstören. Die richtige Antwort heißt, wenn man Wasser nimmt und ganz bestimmte Analysenmethoden ansetzt, dann entstehen die Gase Wasserstoff und Sauerstoff. Aber das Wasser besteht nicht aus Wasserstoff und Sauerstoff, sondern aus Wasser. Die heilige Hildegard möchte damit zum Ausdruck bringen, dass zuerst die Phänomene sind, die Erscheinungen, auch bei der raffiniertesten, kompliziertesten Physik ist zuerst die Erscheinung eben das Wasser. Und mit Hilfe von Betrachtungsweisen erklären wir die Phänomene. Wir erklären heute die Phänomene mit Hilfe von Atomen. Scheint Sie? Eine interessante Frage. Die heilige Hildegard würde das eben in ihrer ganzheitlichen Schau überblicken und hat es sicher auch überblickt. Sie hat ja weit zurückgesehen in die Zeiten der Antike. Da gibt es einen Text, der heißt, in Wirklichkeit gibt es das Bittere nicht, es gibt das Saure nicht, es gibt das Süße nicht, es gibt die Liebe nicht, in Wirklichkeit gibt es nur die Atome und den leeren Raum. Ja, wann wurde das geschrieben? Klingt ja ganz modern, ist modernster molekularbiologischer Materialismus. Das wurde eben im 5. Jahrhundert vor Christus geschrieben, im Zeitalter des Perikles von Demokrit. Ja, jetzt könnte man die Frage stellen, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen den Atomen des Demokrit und den Atomen des Atomzeitalters? Und die heilige Hildegard würde sagen, das ist sehr einfach. Demokrit hat sich die Atome nur gedacht und ihr habt euch die Atome gedacht und habt sie gemacht. Die Physiker schreien auf und sagen, nein, nein, die gibt es, die haben wir nicht gemacht, die sind da. Sie würde sagen, nein, ihr habt Folgendes gemacht. Ihr habt Phänomene im Laboratorium hervorgebracht. Sind ja alles Erscheinungen, Phänomene, was da im Laboratorium mit den Apparaten, ein Apparat ist ja, wenn man es wörtlich übersetzt, ein Gerät, das etwas hervorbringt. Mit euren Apparaten habt ihr Phänomene erzeugt, die ihr mit Hilfe von Atomen plausibel erklärt. Ihr dürft jetzt aber die plausible Erklärung nicht verwenden und meinen, die plausible Erklärung sei zugleich ein Beweis für die wirkliche Existenz des Erklärungsmittels. Die Wirklichkeit ist die Ganzheit, die Wirklichkeit ist die Welt, wie sie uns erscheint. Aber eben bei der Hildegard so, dass sie mit ihrem Herzen die Ganzheit gesehen hat. Das, was in der weiten Gesamtheit der Welt existiert, sie hat auch das gesehen, was in der Tiefe der Phänomene steckt. Eben das Wort, das die Phänomene, das die materielle Wirklichkeit, das sinnlich Wahrnehmbare, das Diesseitige erzeugt hat, hat sie gesehen. Sie würde heute vielleicht noch Folgendes sagen, würde sagen, schaut einmal, wir haben einen Beweis dafür, dass es eure Atome nicht wirklich gibt. Sind nur Erklärungsmittel. Eine Wirklichkeit wie eine Maus, wie eine Rose, wie Wasser sind sie eben nicht. Sind reine geistige Dimensionen angesiedelt im Bereich der Mathematik, aber es ist nicht begreifbare Materie. Nehmen wir an die Atombombe. Ja, die ist ein Phänomen, das existiert, leider sehr tragisch, ist ein Phänomen aus dem Bereich des Dämonischen. Das würde sie auch ganz klipp und klar sagen, dass die ganze Radioaktivität aus dem Bereich des Dämonischen stammt, aus der Zersetzung, aus der Zerlegung, aus der Zerspaltung der Materie, dass es dämonisch ist. Hat sie auch darauf hingewiesen, es gibt bestimmte Stellen, wo sie visionär diese Folgen der Zersetzung der Materie zur Darstellung bringt. Sie würde sagen, schaut jetzt die Atombombe. Wie hat denn das Atom damals ausgesehen, als ihr die Bombe gemacht habt in den 40er Jahren? Das war das Bohrsche Atommodell. Ja, heute ist das absolut unhaltbar. Nicht einmal mehr in den Gymnasiallehrbüchern finden wir dieses Bohrsche Atom. Unhaltbar, es ist so das wellenmechanische Atom ersetzt worden. Aber jetzt, ist also falsch das Bohrsche Atom. Aber ihr konntet mit dem falschen Atom eine richtige Bombe machen. Die ist offenbar explodiert. Ein Hinweis dafür, dass das Erklärungsmittel noch lange nicht ein Beweis dafür ist, dass dieses Erklärungsmittel in der Wirklichkeit auch existiert. Für die heilige Hildegard wäre die ganze moderne Atomistik ein Albtraum, den sie übrigens eben in bestimmten Visionen vorausgesehen hat. Nun etwas zu uns. Wir können natürlich ja nicht die Größe der heiligen Hildegard erreichen. Das ist absolut ausgeschlossen. Eben, es gibt nichts, das so verschieden ist wie die menschlichen Geister. Es gibt eben die ganz Großen, die im Normalen, und dann auch die Kleinen, wobei übrigens bei Gott ganz andere Maßstäbe eingesetzt werden als wie bei uns. Ein Heiliger hat gesagt, wenn Gott den Menschen misst, dann legt er das Maßband nicht um den Kopf, sondern um das Herz. Und der Herr hat ja auch gesagt bei den Abschiedsreden, ich preise dich, Vater, Schöpfer des Himmels und der Erde, dass du dies den Klugen und Weisen verborgen und den Unmündigen geoffenbart hast. Nun, die heilige Hildegard war eine große Mystikerin. Sie hatte die Fähigkeit, das Ganze zu schauen mit den Augen des Herzens. Aber wir haben auch die Möglichkeit, wenigstens in einem, wenn auch bescheidenen Rahmen, mit den Augen des Herzens zu schauen. Nur von selbst geht das nicht. Man könnte sagen, Offenbarungswahrnehmungen zu haben, ist auch lernbar. So wie ja Sinneswahrnehmungen zu haben, auch lernbar ist. Viele Berufsausbildungen beruhen ja darauf, Sinneswahrnehmungen auszubilden und dann als Beruf auszuüben. Oder zum Beispiel ist doch Chemie und Physik und Mathematik, die sind ja auch lernbar. Das ist ja die Tragödie manches Gymnasiasten und mancher Gymnasiastin, dass das lernbar ist. Wenn Mathematik nicht lernbar wäre, würde man sagen, du bist dispensiert von Mathematik wie vom Turnen. Ist lernbar, können wir. Es braucht ganz einfach die nötige geistige Arbeit. Und nun ist die Situation heute die, eben wegen der Erfolge der modernen Naturwissenschaft, die sich ganz auf das Diesseitige hingewendet hat, eben ganz auf die Oberfläche der Welt und die Tiefe der Metaphysik vergessen hat, dass wir uns 99% unserer Zeit, die wir leben, mit dem Diesseitigen, mit dem sinnlich Wahrnehmbaren, mit dem Machbaren beschäftigen. Ja, jetzt müssen wir uns nicht wundern, wenn wir dann eben die Fähigkeit verlieren, das Nichtmachbare zu erfassen, das Wesen des Lebendigen zu erfassen, dass wir das ganz einfach nicht mehr haben. Es gibt ja im Bereich der, eben der Wissenschaft gibt es auch Genies. Die brauchen nicht viel zu arbeiten, bald wissen sie es besser als der Lehrer. Und so gibt es im Bereich der Mystik gibt es auch Genies, denen ist direkt gegeben, wie zum Beispiel der heiligen Hildegard. Aber andere, die müssen eben arbeiten dafür. Sie müssen im Bereich der Wissenschaft, im Bereich des diesseitigen Lebens, im Bereich des materiellen Lebens arbeiten, damit sie ihre Kräfte entsprechend entwickeln. Und so ist es dann aber auch mit dem Jenseitigen. Wir müssen uns nicht wundern, dass wir keine Augen für das Jenseitige, für das Ganze haben, für das Leben haben, wenn wir uns überhaupt nicht damit beschäftigen. Ich möchte meinen, wenn wir ja schon hier für das Diesseits büffeln, was wird doch da alles gebüffelt, um ein diesseitiges Examen zu bestehen, sollten wir eigentlich auch, ich brauche jetzt absichtlich das Wort, das etwas vulgär klingt, sollten wir doch auch für das Jenseits büffeln. Machen Sie doch das um Gottes Willen. Sie müssen ja viel länger dort sein als wir hier, dass Sie jenes Examen auch bestehen können. Legen Sie doch da auch Geistes- und Arbeitskräfte mit hinein. Und wenn Sie das tun, werden Sie immer deutlicher und immer deutlicher sehen, wie gewaltig die Visionen der Mystiker gewesen sind. Immer deutlicher. Zum Beispiel jener der heiligen Hildegard von Bingen, Wir sprechen jetzt ja hier von der heiligen Hildegard von Bingen, weil sie eine ganz besondere Beziehung hatte zur Schöpfung, also zu den Gegenständen der Welt, die sinnlich wahrnehmbar sind. Aber eben, sie hat in die Tiefe gesehen und ihre Rezepte, die sie gibt für die Heilung von Krankheiten aus dem Bereich des Mineralischen und aus dem Bereich des Lebendigen, sind eine Frucht dieses Schauens, ist also nicht eine analytische wissenschaftliche Untersuchung. Sie hat das Ganze gesehen, sie hat es direkt gesehen. Es hat keinen Sinn, die heilige Hildegard jetzt zu einem Pionier der modernen Naturwissenschaft zu machen. Dafür würde sie sich also bedanken, wie eben schon am Anfang des Vortrages ich gesagt habe. Es ist viel mehr. Sie würde sagen, ja, das kann ich natürlich auch. Mit dieser Atomistik, mit der modernen Physik, das kann ich auch. Ich brauche die Differentialgleichungen gar nicht zu integrieren, weil ich die Ganzheit schon habe. Die Integration einer Differentialgleichung beruht ja auf der Summierung von unendlichen Kleinheiten zur Ganzheit. Wenn man die Ganzheit schon sieht, braucht man kein Differential aufzustellen. Zu was ich Sie anregen möchte, ist, dass Sie sich intensiver mit den jenseitigen Dimensionen beschäftigen. Ihr Leben wird sich ändern. Sie müssen aber tatsächlich dafür Zeit und Energie, geistige Arbeit aufbringen. Sie müssen das tun, was man ein Opfer zu bringen nennt. Aber das machen wir auch für das Diesseits. Was wird da alles geopfert? Ja, heute ist ja schlimm, was nur für ein Automobil alles geopfert wird. Manchmal die Kinder, die Familie, wird ja auch geopfert. Also es wird eben ganz sicher für jene Bereiche der Welt, die viel größer sind und vor allen Dingen, die ja ewig sind, nicht weniger verlangt als für die Bereiche dieser Welt. Wenn Sie das tun, werden Sie die Größe der Mystik immer tiefer und tiefer verstehen. Und Sie werden sehen, dass eben die wissenschaftlichen Betrachtungen der heiligen Hildegard die moderne Naturwissenschaft bei weitem übersteigt. Und es wäre eben deshalb gut, wenn in diesem Sinne, wie ich es gesagt habe, die Wissenschaft katholisch würde, ganzheitlich würde, im Sinne des Wortes Katholikos, eben ganzheitlich und nicht zerlegend und zersetzend. Ich weiß, dass ich jetzt da nur eine ganz grobe Skizze zeichnen konnte von den Gedanken, die ich zum Ausdruck bringen wollte. Ich bin nach einer Pause auch gerne bereit zu einem Gespräch mit Ihnen. Die Buchhandlung Müller und Steinecke ist so freundlich gewesen und bringt meine Bücher hier zum Verkauf, wo Sie mehr darüber finden, nicht nur speziell über das Betrachten der heiligen Hildegard, sondern im Allgemeinen diese Gedanken, die Sie jetzt hier gehört haben, zur Darstellung bringen. Und ich bin auch gerne bereit, Ihnen ein Zeichen der Erinnerung hineinzuschreiben. Denn wenn Sie jetzt tatsächlich sich mehr mit dem Ganzen der Welt, und das heißt ja mit dem Dies und dem Jenseits beschäftigen, dann war dieser Vortrag ein großer Erfolg, denn dann habe ich etwas getan, das eigentlich das einzig Sinnvolle ist, das ein Mensch tun kann. Habe ich geholfen, Seelen zu retten. Gibt ein mittelalterliches Gedichtlein, das heißt, wir bauen Häuser und Paläst und sind auf Erden doch nur Gäste. Und dort, wo wir sollen ewig sein, da bauen wir nur wenig hin. Bauen Sie da vieles, vieles hin. Ich kann mich erinnern an einen Vortrag, den ich einmal gehalten habe bei einem Gymnasium in Österreich, im Burgenland, also da gegen Ungarn hin. Und das waren etwa so viele junge Menschen, Knaben und Mädchen wie Sie, die oberen Klassen, 17, 18, die Abiturklassen. Habe über die Problematik Naturwissenschaft und Glaube gesprochen, was jetzt hier ja auch zum Ausdruck gekommen ist. Und bei der Diskussion hat sich dann ein Jüngling gemeldet, so wie es eben das so gibt, nicht? Er wollte da, musste da etwas dagegen sagen, flachsig aufgestanden, hatte da über der Lippe so etwas, man wusste noch nicht sicher, gibt's Haare oder Federn. War jedenfalls fast ein Schnäuzchen. Also soll das jetzt nicht Spott sein, nicht einfach eine Schilderung des jungen Mannes. Und eben, ich habe volles Verständnis dafür, ich war ja auch einmal so. Und er stand auf und hat gesagt, ja Herr Professor, warum halten Sie denn eigentlich solche Vorträge? Und das ist das Gericht. Wenn so vorgegangen wird, ist das Gericht, von dem der Herr gesagt hat, wenn ihr vor Gericht steht, müsst ihr euch nicht besinnen, was ihr sagen sollt, es wird euch gesagt werden. Und es wurde mir gesagt. Natürlich, zuerst hat der Teufel gebohrt und gesagt, sag's dem nur, stauch ihn jetzt zusammen, den aufgeschossen. Das macht der Teufel, ist ganz klar. Aber dann hat der Heilige Geist mir gesagt, sage Folgendes, weil ich mit euch in den Himmel kommen möchte, deshalb habe ich diesen Vortrag gehalten. Ich habe damit gerechnet, dass da und dort gegrinst wird. Nicht ein einziges Gesicht. Die Jungen haben das ernst genommen. Und ich meine, das ist der Auftrag, die Bemühung des Christen, mit den anderen in den Himmel zu kommen, kommen zu wollen. Nicht alleine, alleine kommt auch keiner hinein, mit den anderen. Und dieses Zeichen, das ich Ihnen gerne hineinschreibe, ist ein Herz mit einem Kreuz. Es ist das Signet eines großen Naturwissenschaftlers, der im Sinne der heiligen Hildegard von Bingen geforscht hat. Es ist das Signet von Nils Denson. Es ist das Herz Jesu-Signet. Es gibt noch andere, die das Signet haben, aber ich nenne ihn jetzt deshalb, weil er ein Naturwissenschaftler gewesen ist im 17. Jahrhundert. Er ist in den Mineralogie-Lehrbüchern immer noch verewigt, hat ein wichtiges Gesetz gefunden, das Winkelgesetz zur Definition der Kristallklassen, aber auch ein Teil ihres Körpers ist nach ihm benannt. Ohrenspeicheldrüsenkanal heißt Ductus Stenonianus, ein Herz mit dem Kreuz, will ich Ihnen gerne zur Erinnerung hineinschreiben, damit Sie daran denken, dass Sie auch für das, wenn Sie mir noch einmal gestatten, das so zu sagen, für das Ganze doch büffeln sollen und nicht nur für diesen kleinen Teil der Welt, in der wir jetzt leben. Also, dass wir uns hingeben sollen im Gebet, im Gespräch mit Gott. Ich möchte den Vortrag auch so schließen, wie ehemals die Vorlesungen geschlossen haben, als die Universitäten noch Stätten der Bildung gewesen sind. Und wenn Sie beten dafür, dass die Wissenschaftler wieder beten, wird es vielleicht wieder so sein. Nicht von heute auf morgen, aber die Kraft des Gebetes ist stark, die stärkste Kraft, die es gibt. Und damals haben die Vorlesungen geschlossen mit Gelobt sei Jesus Christus, und die Studenten haben geantwortet, in Ewigkeit. Amen.
Bücher von Herrn Professor Dr. Max Türkhoff sind erschienen im Christiana Verlag, 8260 Stein am Rhein. Endzeit des Marxismus, 1987, 243 Seiten, DM 14. Als Fanal von Tschernobyl, 1987, 191 Seiten, 17 D-Mark. Franziskus im Atomzeitalter, 1987, 142 Seiten, 14 D-Mark. Die Gottesanbeterin, 1984, 142 Seiten, 14 D-Mark. Christuswärts, 1983.